Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ihr Lieben, guten Morgen. Ich heiße Ronaldo. Falls du mich noch nicht kennst, jetzt weißt du, wie ich heiße. Ich muss mich mal kurz hier sortieren und dann kann es gleich losgehen. Ihr Lieben, was für ein Hammer-Trailer. Ich liebe diesen Trailer. Ich habe unbedingt gesagt, boah, ich will den unbedingt nochmal laufen lassen. Ich will den unbedingt nochmal sehen. Ich finde, dieser Trailer sagt vieles. Nicht nur, was das Thema unserer Predigt ist, sondern wie unsere Kirche ist. Unsere Kirche ist für groß und klein. Aus allen Nationen, unsere Kirche ist etwas, was Gott getan hat, was Gott zusammengefügt hat. Und das, ich saß da so und habe das gesehen und dachte, boah, ich hab Tränen in den Augen. Weil es toll ist, Teil von dem zu sein, was Gott tut auf dieser Erde. Amen. Ihr Lieben, wir befinden uns in der Themenreihe, das ist doch klar. Ja, und Tada! Hier die Folie. Wir befinden uns in der Themenreihe, das ist doch klar. Und wir wollen uns elementare Aussagen des christlichen Glaubens anschauen, die doch anscheinend klar sind, oder? Stefan hat letzten Sonntag davon gesprochen, dass wir als Menschen alle gut sind, oder? Und alle gerecht sind und alle vor dem Thron Gottes stehen und wir kommen so durch, oder? Nein. Wir sind gut gemacht und viele Menschen sagen, der Mensch ist gut, aber wir sind gefallene Wesen, wir sind schuldig geworden und jeder Mensch steht schuldig vor Gott und braucht Vergebung. Das ist doch klar, oder? Hoffentlich. Und wenn man über den christlichen Glauben spricht, wenn man im Gespräch ist, vielleicht mit Arbeitskollegen, die einen anderen Glauben haben, zum Beispiel Muslime, dann kommt oft der Vorwurf, naja, ihr Christen, ihr glaubt an drei Götter, nicht an einen Gott. Hast du das schon mal gehört? Oder hast du dir vielleicht sogar selber die Frage gestellt, wie kann Gott drei und doch einer sein? Ich kann mich daran erinnern, wie ich Ferienjob gemacht habe während meiner Studienzeit. Und da habe ich mit einem Muslim gesprochen über den Glauben und er war ganz interessiert und hat gesagt, ja, Jesus ist auch ein Prophet, Jesus ist wichtig. Aber als es dann um das Wesen Gottes ging, dass Jesus Christus wirklich Gott ist, da ist er dann ausgestiegen und hat gesagt, nee, das ist Götzendienst. Also die Frage, mit der wir uns beschäftigen, glauben wir als Menschen, die Gottes Wort glauben, als Menschen, die zu Jesus Christus gehören, als Christen, glauben wir an drei Götter. Und wir werden über die Wahrheit der Trinität sprechen. Was das bedeutet, erkläre ich gleich. Also wir Christen glauben, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Drei unterschiedliche Personen. Um das nochmal festzuhalten, der Vater ist nicht Jesus. Jesus ist nicht der Heilige Geist und der Vater ist auch nicht der Heilige Geist. Das sind drei unterschiedlich voneinander unterschiedliche Personen und doch ein Wesen, ein Gott. Wie passt das zusammen? Eine Absicht, das macht doch keinen Sinn, oder? Lehrt die Bibel die sogenannte Trinitätslehre eigentlich wirklich? Also Trinität heißt dreieinig, ja? Lehrt die Bibel das wirklich, dass es drei Personen gibt, die ein Wesen sind? Lehrt die Bibel das? Oder ist das eine Erfindung der Kirche, wie manche Sekten es sagen? Eine Erfindung aus dem 4. Jahrhundert, ja, Nicäa und so, irgendwelche Sachen, vielleicht taucht ihr das auf. Ist das eine Erfindung der Kirche oder lehrt das die Bibel wirklich? Und wenn wir uns mit dem Wesen Gottes beschäftigen, mit der Trinitätslehre, dann beschäftigen wir uns nicht mit irgendeiner Lehre, dass wir sagen, ja, es ist halt irgendeine Lehre, ne? Das ist mir zu hoch, zu theologisch. Wir beschäftigen uns mit dem lebendigen Gott hier. Bei der Trinitätslehre geht es nicht um eine Lehre, da geht es um den Gott, den wir anbeten. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich glaube an Gott. Vielleicht sagst du hier und sagst sogar, ich habe Jesus lieb. Punkt. Mehr brauche ich nicht. Aber lass mich dir ganz liebevoll sagen, wenn du Gott liebst, dann bist du an seinem Wesen interessiert. Das leuchtet uns ein, wenn wir uns natürliche Beziehungen anschauen. Wenn ich zu meiner Frau sage, ach, es reicht, dass du irgendwie anwesend bist, ja? Und wenn ich ihr nicht sage, boah, ich interessiere mich, es geht da nicht nur um das Sagen, sondern auch um das, dass es so ist, ne? Wenn ich mich nicht dafür interessiere, wie sie ist, was sie mag, wie sie tickt, dann kann man doch nicht von echter Liebe sprechen. Weil wir Gott lieben, wollen wir wissen, wie er ist, wie er tickt. Wir lieben ihn, weil er uns errettet hat aus Gnade und wir wollen ihn besser kennenlernen. Wir wollen ihn in der Wahrheit und im Geist anbeten. Amen. Und weil wir Gott lieben, weil wir sein Wort lieben, schauen wir in sein Wort. Und die Bibel lehrt die sogenannte Trinitätslehre. Mach dir gerne Notizen, denn diese Predigt ist eine Lehrpredigt. So, Lehrpredigt heißt, ich habe keinen Text, den ich auslege. Gute Predigten legen Text aus, aber es gibt auch gute Lehrpredigten, die ein Thema haben und die aus allen Bibelstellen die Summe einer Wahrheit darstellen wollen. Das heißt, wir sprechen über eine fundamentale Lehre hier und diese Predigt wird dir zeigen, wie das ein Stück weit zusammenhängt, 3:1. Diese Predigt wird dir aber auch zeigen, was diese Wahrheit bedeutet, was das für Auswirkungen hat. Hier geht es nicht nur um das Wesen Gottes, sondern hier geht es auch ein Stück weit um uns und um unseren Alltag. Und diese Predigt, das hoffe ich, wird dich befähigen, im Alltag gesprächsfähig zu sein, Zeugnis abzulegen von der Wahrheit, an der du glaubst. Wir sollen zur Zeit oder zur Unzeit die Wahrheit Gottes verkündigen. Und wenn du dann auf der Arbeit oder in der Schule in ein Gespräch kommst, kannst du sagen, guck mal, die Bibel sagt das. Und nicht ich denke oder so, sondern die Bibel sagt das. Das ist mein Ziel. Und deswegen möchte ich dich fragen, wer hat jetzt mal so richtig Bock darauf, die Trinität ganz und gar zu begreifen? Ja, ja, cool. Come on. Ich muss euch leider enttäuschen. Weil ganz und gar werden wir die Trinität nicht begreifen. Aber wir können es verstehen, was Gott in seinem Wort sagt. Und wir können es im Glauben annehmen. Ja, wir ein Stück weit begreifen, aber es ist trotzdem der lebendige Gott, mit dem wir es hier zu tun haben, okay? Also, was lehrt die Bibel? Die Bibel lehrt die Wahrheit der Trinität. Was lehrt die Bibel über das Wesen Gottes? Wir schauen uns das an. Davor möchte ich gerne mit uns beten. Gott, wir beten dich an und wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass du dich offenbarst in deinem Wort. Danke, dass du sprichst. Und dass wir hören dürfen, wer du bist und dass wir dich, den einzig wahren Gott, Vater, Sohn und Geist, anbeten dürfen. Und so beten wir im Namen Jesu Christi. Und wenn du es glaubst, sag Amen. Okay, die Bibel lehrt tatsächlich 4 Wahrheiten über das Wesen Gottes. 4 Wahrheiten über das Wesen Gottes. Schreib dir gerne 4 auf. Und wir steigen direkt in die erste Wahrheit ein, die die Heilige Schrift lehrt über das Wesen Gottes. Die Bibel lehrt, dass Gott 3 Personen ist. Die Bibel lehrt, dass Gott 3 Personen ist. Und das lasse ich nicht einfach nur so stehen, sondern ich begründe das mit dem Wort Gottes selbst. Lasst uns reinschauen auf die erste Seite der Bibel. Hier heißt es in 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Erste Seite der Bibel, Gott schafft den Menschen. Und hier das Wort für Gott im Hebräischen ist nicht der Gottesname, wie es oft ist. Das wird dann im Alten Testament fett mit Herr wiedergegeben, also Großbuchstaben Herr. Aber hier wird das Wort für Gott verwendet und das Wort für Gott steht im Plural. Elohim. Das heißt, wenn ich das jetzt ganz wörtlich übersetzen müsste, würde es heißen, und Götter sprach. Das macht aber im Grammatischen überhaupt keinen Sinn, weil es die dritte Person, Singular hier, eine Person sprach. Aber hier gibt es eine Pluralität, Also eine Gottheit, ein Gott, ein Wesen, der hier spricht, aber eine Pluralität in dieser einen Gottheit. Und dann hier heißt es, und dieser Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Hier geht es nicht um die Engel, die da waren, ja, weil wir sind nicht den Engeln ähnlich gemacht, sondern Gott ähnlich gemacht. Und es gibt Leute, die sich vielleicht im Nachhinein auch diese Predigt anhören werden und sagen werden, Ronaldo, es gibt bessere Beispiele. 1. Mose 1, Vers 26 ist doch kritisch. Meint man damit nicht den sogenannten Majestätsplural? Was ist das? So, wenn ich jetzt die Queen gibt es jetzt nicht mehr, aber den König von England anspreche, dann spreche ich ihn als eure Hoheit an. Ja? Ich zeige damit Wertschätzung. Hier könnte tatsächlich der Majestätsplural verwendet werden, aber viele Gelehrte der hebräischen Sprache sagen, den gibt es so eigentlich gar nicht im Hebräischen. Aber spätestens, wenn wir ins Neue Testament schauen, sehen wir ganz klar, dass es eine Pluralität in der einen Gottheit gibt. Das heißt, hier ist ein erster Hinweis auf das Wesen Gottes. Und hier ist etwas, was ganz wichtig ist beim Bibellesen. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Gott offenbart sich, aber er offenbart auf der ersten Seite der Bibel nicht komplett alles. Okay? Also wir lesen nichts davon, dass wir durch Gnade errettet werden auf der ersten Seite der Bibel. Wir lesen nichts von Jesus Christus. Wir lesen so keine Ausformulierung der sogenannten Trinitätslehre. Aber wir sehen Hinweise und wir nennen das in der Theologie die progressive Offenbarung Gottes. Also im Laufe der Heilsgeschichte offenbart Gott immer mehr und mehr und mehr von sich. Und wir sehen den roten Faden. Im Alten Testament sehen wir, dass Jesus Christus verheißen wird als Prophet. Aber wir sehen ihn noch nicht. Im Neuen Testament ist die Erfüllung. Hier sehen wir, es ist ein Gott, der hier spricht. Ja, es sind zwei Testamente, 66 Bücher, aber es ist im Grunde genommen eigentlich ein Buch, das eine Botschaft hat. Und das ist, dass Gott sich uns Menschen offenbart. Also der erste Hinweis, dass Gott nicht nur eine Person ist, sondern drei, steht auf der ersten Seite der Bibel. Und dann schauen wir jetzt ins Neue Testament. Und da wird es eindeutig und klar, Johannes 1, Vers 1 bis 2. Schlag die Bibelstellen gerne mit mir auf, notier dir Schlüsselworte. Hier heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Was steht hier? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Was war das Wort? Gott. Das Wort ist Gott. Und das Wort, das Gott ist, war bei Gott. Seht ihr? Zwei Personen. Nicht eine Person, zwei Personen. Noch eine Bibelstelle. Ich will es so richtig deutlich machen. Wir haben jetzt verstanden, keiner zweifelt daran, dass der Vater eine Person ist. Gott, der Vater. Bei Jesus Christus, da fangen Sekten an, schon zu zweifeln. Aber Jesus Christus ist wirklich eine Person. Und wie ist das mit dem Heiligen Geist? In Johannes 16 spricht Jesus über das Kommen des Heiligen Geistes. Und hier sagt Jesus, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, damit meinte in den Himmel auffahren, wenn ich nicht hingehe, so kann der Beistand nicht zu euch kommen. Wer ist denn der Beistand? Ist das der Vater? Nein, der Vater ist im Himmel. Ja, wer ist denn dieser Beistand? Es ist der Heilige Geist. Und Jesus Christus wird ihn senden. Das heißt, wir sehen, aha, es gibt den Vater, es gibt den Sohn und es gibt den Heiligen Geist. Das sind tatsächlich drei Personen. Das sind einige wenige Bibelstellen von unzähligen Bibelstellen, die ich dir zeigen könnte. Aber ich habe leider nicht 2 Stunden Zeit. Und ich versuche mich kurz zu halten. Aber es ist wichtig, dass ihr das versteht. Matthäus 28, Vers 19, der Missionsbefehl. Hier sehen wir wieder die drei Personen in der einen Gottheit. Hier sagt Jesus seinen Nachfolgern, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters. Punkt. Nein. Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Drei Personen. Die Konjunktion und zeigt uns, das sind drei. Also die erste Wahrheit, die wir verstehen müssen, Gott ist drei Personen. Gott ist, ich sage nicht Götter, ja, sondern Gott, der eine Gott ist drei Personen. Es ist wichtig, dass wir das annehmen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Die zweite Wahrheit. Jede Person der Gottheit, also jede von diesen drei Personen, ist tatsächlich vollkommen Gott. Auch hier wieder, wir schauen in Johannes 1 rein, wo es ganz eindeutig gelehrt wird. Johannes 1, Vers 1 bis 2. Was steht da? Wir hatten es vorhin gelesen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Wir haben verstanden, okay, der Sohn ist nicht der Vater. Das heißt, der Vater und der Sohn. Aber dann heißt es, und das Wort war was? Das Wort war ein Prophet? Das Wort war ein toller Botschafter? Das Wort war ein Engel? Nein, das Wort war Gott. Das Wort war Gott. Das Wort ist, Jesus Christus ist genauso Gott wie der Vater. Und diese Gleichheit in der einen, also dass die Person, dass Jesus Christus nicht irgendwie unter dem Vater ist, also ein bisschen weniger Gott ist, zeigt uns das hier. Hier gibt es keine Rangordnung in der Gottheit, sondern da ist der Vater und da ist der Sohn und beide sind Gott. Schau in den Text, upsala, so, okay. Jetzt schauen wir uns noch eine Bibelstelle an. Eine Bibelstelle, die irgendwie, ich finde sie ganz besonders cool. Auch im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 20. Jesus steht tatsächlich von den Toten auf. Er stirbt für Sünder am Kreuz. Er steht von den Toten auf. Er begegnet seinen Nachfolgern, den 12 Aposteln. Er begegnet ihnen. Und sie staunen und stell dir mal vor, der Herr ist auferstanden, was das für ein Moment sein muss. Und der Thomas war aber nicht dabei, der hat diese Erscheinung Jesu nicht gesehen. Und so sagen sie zu Thomas, hey Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Guck mal, hier heißt es, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas sagt, also wenn ich nicht meine Hände in seine Wundmale packe, wenn ich ihn nicht mit Haut und Haar sehe, dann glaube ich nicht, dass er auferstanden ist. Und unser Herr ist so gnädig. Der Herr ist so gnädig. Und was passiert? Jesus begegnet dem Thomas tatsächlich. Und Thomas berührt ihn. Und was ist die Reaktion von Thomas? Thomas sieht ihn und er sagt, mein Herr und mein Gott. Die Sekte der Zeugen Jehovas sagt, ach, das war einfach nur so ein Ausruf der Empörung von Thomas. Ja? Er bezieht das gar nicht auf Jesus. Aber schaut doch mal, der Text zeigt uns eindeutig, der Text will dem Leser eindeutig zeigen, wer der Herr hier ist. Wir haben den Herrn gesehen und dann schaut er den Thomas an und sagt, mein Herr und mein Gott. Und wie antwortet Jesus? Wow, Anbetung will ich nicht. Bleib mir weg damit, ich bin nicht dein Gott, ich bin nur ein Prophet. Nein, er sagt, Jesus Christus spricht, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Was für eine wundervolle Verheißung. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus der Herr ist, der lebendige Gott, dann bist du glücklich, glückselig. Was Besseres kann dir nicht passieren, als diesen Herrn zu erleben und zu sehen, dass er der lebendige Gott ist. Noch eine Bibelstelle. Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 6. In Philipper Kapitel 2 ermahnt und ermutigt Paulus die Philipper, sich ein Beispiel an Jesus Christus zu nehmen. Und er sagt, dass Jesus Christus voller Demut war, sich nicht zu schade war, anderen zu dienen. Und Philipper 2, Vers 5 bis 6 ist wahrscheinlich ein Lied der frühen Kirche, was sie sich immer wieder zugesungen haben. So eine Art frühes Bekenntnis, um zu bekennen, dass Jesus Jahwe ist, der lebendige Gott. Und hier heißt es ganz eindeutig, ich habe eine andere Übersetzung genommen, um es noch deutlicher zu machen. Die Menge 1949, also fast aus dem Mittelalter, die Übersetzung. Scherz. Hier heißt es, Solche Gesinnung wohne in euch ein, wie sie auch in Christus Jesus vorhanden war. Denn obgleich er Gottes Gestalt besaß, eine Wesenseinheit, derselbe, er ist Gott, ja, gleich mit dem Vater. Obwohl er gleich war mit dem Vater, genau Gott war, hielt es nicht für einen Raub, Mensch zu werden. Stell dir vor, der lebendige Gott, der Herrlichkeit und Liebe und Anbetung bekommt, er wird Mensch. Er erniedrigt sich. Und ganz wichtig zu verstehen ist, Jesus Christus hat nie aufgehört, Gott zu sein. Als er hier auf die Erde kam, war er immer noch zu 100% Gott. Aber wurde Mensch. Die Bibelstelle lehrt uns klipp und klar, dass Jesus Christus genauso wie der Vater Gott ist. Und dass er Mensch wurde. Der Ewige wurde Fleisch. Wie ist das mit den anderen Personen der Trinität, beziehungsweise wie ist das mit dem Heiligen Geist? Das Besondere beim Heiligen Geist ist, dass von manchen, wie gesagt, ich sage ganz bewusst Sekten, von manchen Sekten gelehrt wird, dass der Heilige Geist keine Person ist. Eine rumschwabbelnde Kraft, die Kraft Gottes, aber keine eigene Person. Der Heilige Geist wird ganz klar als Person im Neuen Testament, aber auch schon im Alten Testament gezeigt. Es wird gesagt, dass man den Heiligen Geist belügen kann, dass man den Heiligen Geist betrüben kann. Denk an den Epheserbrief. In der Apostelgeschichte heißt es, dass der Heilige Geist gesprochen hat. Im Johannesevangelium heißt es, dass der Heilige Geist lehrt, ein Beistand ist. Hast du schon mal versucht, eine bloße Kraft zu betrüben? Bist du zur Steckdose gegangen und hast gesagt, du Steckdose bist doof und der Strom, du bist ein doofer Strom? Da wird nichts passieren mit der Steckdose, da wird nichts passieren mit dem Strom, es ist keine Person. Aber der Heilige Geist ist eine Person. Er ist der lebendige Gott. Und Apostelgeschichte 5, Vers 3 bis 4 zeigt das eindeutig. Ananias und Sapphira belügen die Gemeinde in Apostelgeschichte 5. Da geht es um Geld und um Verkauf und die Apostel sagen, wen hast du belogen, Ananias? Du hast den Heiligen Geist belogen. Die Schlussfolgerung ist, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Der Heilige Geist ist Gott, ihr Lieben. Und noch einmal, lasst uns zum Missionsbefehl zurückkommen. Jedes Mal da, wo sich Menschen bewusst hingeben und sagen, ich bete den allmächtigen Gott an, ich möchte mit ihm leben, ich lasse mich taufen. Dort lassen sie sich taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sowohl der Vater als auch der Sohn als auch der Heilige Geist ist der lebendige Gott. Ich folge nicht irgendeinem Menschen, ich folge dem lebendigen Gott. Und die Taufe drückt das aus. Das ist der erste Akt der Anbetung. Und da sage ich, ich bete den einen wahren Gott, Vater, Sohn und Geist an. Also die erste Wahrheit ist, Gott ist drei Personen. Die zweite Wahrheit, die die Bibel lehrt, ist, dass jede Person der Gottheit vollkommen Gott ist. Lasst uns in die dritte Wahrheit hineinschauen. Jede Person der Gottheit ist funktional unterschiedlich. Was meine ich damit? Funktional unterschiedlich heißt, dass sie unterschiedliche Funktionen haben. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass der Vater nicht am Kreuz stirbt, sondern der Sohn. Auch der Heilige Geist stirbt nicht am Kreuz. Bei der Wiedergeburt, wenn du an Jesus Christus glaubst und ihn als Herrn annimmst, wen empfängst du da? Die Person des Heiligen Geistes. Da steigt nicht der Vater vom Himmel runter und geht da rein oder der Sohn, nein, ist der Heilige Geist. Wir sehen, dass die Personen funktional unterschiedlich sind. Das heißt, sie sind alle genau gleich Gott, aber sie haben unterschiedliche Funktionen. Ein Vers, einer von wirklich sehr vielen Versen, die diese Wahrheit deutlich machen. 1. Petrus 1, Vers 2. Hier geht es um die Errettung. Und alles, was Gott tut, das tun alle drei Personen, der eine Gott. Aber sie haben unterschiedliche Funktionen, jede einzelne Person. Wir sehen hier, dass wir errettet sind nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters, oder beziehungsweise nach dem Plan des Vaters, in der Heiligung des Geistes durch das Blut Jesu Christi. Der Vater plant das Heil. Christus stirbt stellvertretend am Kreuz für Sünder und der Heilige Geist, bumm, eignet es dir an. Also, der Vater ist nicht der Sohn. Der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Das sind drei getrennte Personen, ein einziger Gott. Und wenn du im Neuen Testament liest, dass Jesus sich dem Vater unterordnet, dann heißt es nicht, dass Jesus weniger Gott ist als der Vater. Wenn das Neue Testament davon spricht, dass sich Frauen ihren Männern unterordnen sollen, dann geht es nicht darum, dass Frauen weniger wert sind, sondern dass der Mann die Aufgabe der Leitung in der Familie hat. Die Frau kann Kinder gebären. Wenn ich jetzt als Mann sagen würde, ich finde das unfair, ich bin jetzt weniger wert, weil ich nicht Kinder gebären kann, dann würdet ihr alle sagen, hallo, du hast einfach andere Dinge, ja? Eine andere Funktion. Und so ähnlich müssen wir uns das vorstellen, in der Funktionalität der drei Personen. Die drei Personen sind vollkommen Gott. Es gibt keine Rangordnung in der Gottheit. Aber sie sind funktional unterschiedlich. Und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, was die Heilige Schrift tatsächlich lehrt. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nicht drei Götter. Die erste Wahrheit, was war die erste Wahrheit? Ja, die zweite Wahrheit? Ja, die dritte Wahrheit, jetzt der Block hier. Okay, ihr habt nicht zugehört. Ja, funktional unterschiedlich, richtig. Und die Bibel lehrt tatsächlich, es gibt nur einen Gott. Ihr Lieben, das ist das christliche ABC. Das müssen wir drauf haben. Das ist jetzt nicht, schreib dir das auf, guck dir nochmal diese Predigt an. Butter dir das rein, es ist der Gott, den du anbetest. Es geht nicht um irgendjemanden. Es gibt nur einen Gott, lehrt die Bibel. Und das ganz klar im Bekenntnis von Israel, dass Israel sich das reinhämmert und weiß, alle anderen Völker beten mehrere Götter an. Aber wir beten den einzig wahren Gott an. Hier heißt es, höre Israel, Schma Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Es gibt nicht mehrere Götter, es gibt keine drei Götter, es gibt nur einen Gott. Ja, und wie ist das jetzt? Also es gibt doch drei Personen und dann gibt es einen Gott. Ihr habt doch gesagt, das ist nicht so einfach. Aber es ist wahr, weil die Heilige Schrift es lehrt. Wie kann drei eins sein? Wie soll das funktionieren? Das geht und das ist einfach so. Die Bibel lehrt es und wir dürfen es im Glauben annehmen. Und das geht und das ist so, weil die drei Personen nicht einfach drei Teile von Gott sind, sondern sie sind tatsächlich ein Gott. Drei Personen, ein Wesen, eine Absicht, ein Ziel. Bei allem, was Gott tut, ist er der eine. Ja, sie haben funktional unterschiedliche Sachen, aber es ist trotzdem der eine Gott, der handelt. Wir haben es bei der Rettung gesehen. Der Vater plant, der Sohn stirbt am Kreuz, der Heilige Geist fügt es hinzu, so, oder kommt in der Realität des Gläubigen hinein. Und hier sehen wir eine Durchdringung der Person. Und diese Durchdringung in der Person, da gibt es keine Analogie, keine gute Analogie, die ich euch weitergeben kann, damit wir das aus der Natur verstehen. Wir müssen es und wir dürfen es und wir sollen es im Glauben annehmen. Eine Bibelstelle von vielen weiteren Bibelstellen, die das lehrt, wieder in Johannes 10. In Johannes 10 lehrt Jesus, dass die, die an ihn glauben, sicher sind, eine Heilsgewissheit haben dürfen. Und hier sagt jetzt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie, was sagt er? Aus meiner Hand, also Jesus spricht, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Vers 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand des Vaters rauben. Moment mal, sie sind doch in der Hand Jesu. Wie kann sie niemand aus der Hand des Vaters rauben? Wie funktioniert das? Ist jetzt die Hand Jesu die Hand des Vaters? Ist das jetzt doch nur eine Person? Nein, es sind zwei Personen, die sich völlig durchdringen. Und wie klappt das? Vers 30, ich und der Vater sind eins. Hier geht es nicht darum, ja, wir haben dieselbe Meinung oder so, sondern hier sagt er, meine Hand, Hand des Vaters, eins. Ich und der Vater, zwei Personen, ein Gott. Wir lassen den Heiligen Geist nicht aus. Er wird jetzt hier nicht explizit erwähnt, aber er gehört dazu. Eine Textstelle, die das zeigt, ist die Textstelle, wir waren schon in der Nähe da von dieser Textstelle. Da geht es um das Kommen des Heiligen Geistes. Wir hatten uns Johannes 16 angeguckt. In Johannes 14 lehrt Jesus ebenso das Kommen des Heiligen Geistes. Und er spricht, dass der Heilige Geist kommen wird. Und hier sagt Jesus dann, wenn mich jemand liebt, so wird er meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Es geht um das Kommen des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist im Leben eines Gläubigen kommt, dann kommt die Person des Heiligen Geistes, aber der Vater und der Sohn ist dabei, weil sie sich durchdringen. Es ist ein Gott. Ist das nicht erstaunlich? Ist das nicht krass, unser Gott? Wir sollen das im Glauben annehmen. Halten wir es nochmal fest, mir ist das ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass wir hier rausgehen aus dem Gemeindehaus und wissen, wer unser Gott ist. Erstens, Gott ist drei Personen. Jede Person der Gottheit ist vollkommen Gott. Drittens, jede Person der Gottheit ist funktional unterschiedlich. Nicht in der Wertung der Gottheit, sondern nur funktional. Und viertens, es gibt einen Gott. Um das nochmal festzuziehen, ist es mir wichtig, also wir haben uns angeguckt, was die Bibel lehrt, wie das Wesen Gottes ist. Um das nochmal tiefer reinzusacken, gucken wir uns an, was die Bibel nicht lehrt. Um das ganz deutlich zu machen. Warum schauen wir uns das an? Weil es in Bezug auf die Gottheit und das Wesen der Gottheit eine Menge Irrlehren gibt. Und ich möchte das so deutlich sagen, es gibt falsche Lehre. Es gibt falsche Lehre oder Dinge, wo Christen sich nicht einig sind. Zum Beispiel bei der Tauffrage. Würden sagen, nee, das ist falsch, man soll Kinder nicht taufen. Weil wir von der Bibel her dazu kommen. Wir akzeptieren und tolerieren aber, dass man auf einen anderen Standpunkt kommen kann und sagen, hey, das ist legitim, solange es mit der Bibel begründet ist. Wir sehen das nicht so. Wir glauben, das ist falsch. Ja, weil wenn du nicht von etwas überzeugt bist, dann kannst du auch nach Hause gehen, so gefühlt. Wir glauben, dass das falsch ist, weil die Bibel etwas anderes lehrt. Aber wir akzeptieren, es ist nicht heilsrelevant. Und wenn du es mit der Bibel begründen kannst, okay, bist unser Bruder, bist unsere Schwester. Aber wenn es um die Gottheit geht, wenn es um unseren Gott geht, wenn es um die Art und Weise geht, wie wir errettet werden, das Evangelium, wenn es um die Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift geht, da gibt es keine Kompromisse. Wer da nicht eins ist, der ist nicht gerettet. Um es mal ganz klar zu sagen, der folgt einem falschen Gott. Deswegen ist diese Lehre echt wichtig. Also, Urbala. So, wir konzentrieren uns wieder. Was die Bibel nicht lehrt. Drei Irrlehren, die ich rausgenommen habe. Nicht um Menschen zu degradieren, nicht um Gruppen irgendwie schlecht zu machen, sondern es wirklich darum geht. Gott sagt im ersten Gebot, dass wir nur einen Gott haben sollen und keine anderen Götter neben ihm. Wir sollen den einzig wahren Gott anbeten. Was lehrt die Bibel nicht? Die Bibel lehrt den sogenannten Modalismus nicht. Alle drei Irrlehren, Modalismus, Tritheismus, Arianismus, das sind alles drei Irrlehren, die es schon ganz zu Beginn der Kirche gab und die immer wieder in der Geschichte der Kirche auftauchen. Der Modalismus versucht, das Problem mit den drei Personen dadurch zu lösen, dass der Modalismus lehrt, dass es nur eine Person gibt. Dass Gott ein Schauspieler ist, um es jetzt mal flapsig zu sagen. Mal zieht er sich die Maske des Vaters an, mal die Maske des Sohnes, mal die Maske des Heiligen Geistes. Da werden die unterschiedlichen Personen geleugnet, um zu sagen, wir glauben nur an den einen Gott. Die Unterschiedlichkeit der Personen wird geleugnet. Und also ihr habt ja eine Menge Bibelstellen gesehen, die das bestätigen, dass es tatsächlich eine Pluralität in der einen Gottheit gibt. Ihr habt es gesehen. Aber eine Stelle, die eindeutig ist, ist die Taufe Jesu. Ja? Jesus wird getauft, er ist da, der Heilige Geist kommt herab, der Vater spricht. Wenn es nicht drei Personen sind, wie hat sich Gott dann in diesem Moment zerstückelt? Das macht doch keinen Sinn. Aber es gibt tatsächlich Gruppen, die das glauben. Und die bekannteste Strömung, das sind die sogenannten Oneness-Pentecostals, Oneness-Pfingstler. Wir sind eine Pfingstkirche. Und Pfingstler haben die biblische Lehre der Trinität schon immer verkündet. Wir sind Protestanten und wir bekennen mit Protestanten und Katholiken und den Kirchen des Ostens, also der Orthodoxen, dass es einen dreieinigen Gott gibt. Da sind wir uns einig. Aber es gab in der Geschichte der Pfingstbewegung Pfingstler, die gesagt haben, wir sind besonders schlau und greifen eine Irrlehre aus der frühen Kirche auf, und das ist der sogenannte Oneness, das ist der sogenannte Modalismus. Sie würden sagen, dass Jesus auch der Vater und auch der Heilige Geist ist, und sie haben auch ein anderes Evangelium. Sie sagen, wenn du nicht in Zungen sprichst, dann bist du nicht errettet. Und wenn du trinitarisch getauft bist, dann bist du nicht errettet. Du musst nur im Namen Jesu getauft werden. Das ist eine Irrlehre. Also die Personen Gottes zu verleugnen, das ist schon ein starkes Stück. Und es ist ein falsches Evangelium. Wenn wir Oneness Pentecostals begegnen, ich war mal im Urlaub mit meiner Frau in unseren Flitterwochen in einer Oneness-Gemeinde auf Fuerteventura. Und dann bin ich nicht abschwätzig zu ihnen und sage, oh, ihr glaubt ein falsches Evangelium, sondern ich ringe darum und versuche ihnen, das Evangelium nahezubringen. Ich liebe sie. Und ich mache deutlich, die Bibel lehrt den einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Eine weitere Irrlehre, vor der wir uns hüten müssen, ist der Tritheismus. Also es sind Leute, die sagen, okay, gut, wir sehen drei Personen, deswegen glauben wir an drei Götter. Passt doch, oder? Diese Lehre gab es auch in der frühen Kirche, und auch heute noch gibt es Menschen, die das lehren. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ist so eine Kirche. Es ist eine Sekte, von Christen nicht als christliche Kirche anerkannt. Da sind sich alle Christen. Wir sind uns uneinig bei vielen Themen, Geistesgaben und sonst was und Verehrung von Maria und sonst was. Aber bei dem Punkt sind wir uns einig. Hey, das ist ein falscher Gott, der da angebetet wird. Das ist Polytheismus. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wird in der Umgangssprache oft als Mormonen bezeichnet. Vielleicht bist du Missionaren von den Mormonen begegnet. Die haben hier ein Schild und da steht Elder, was dann irgendwie ein amerikanischer Name, und dann Church of Jesus Christ of Latter-day Saints oder auf Deutsch dann. Sie glauben, dass es drei Götter gibt. Das verleugnet das erste Gebot. Es ist eine Sünde. Es gibt nur einen Gott. Das ist wichtig. Die Mormonen, die haben auch noch andere Probleme. Sie verleugnen die Wahrheit der Heiligen Schrift. Sie haben ein zweites Buch, das Buch Mormon, und noch andere Heilige Schriften. Das sind immer so viele Heilige Schriften. Mensch, da habe ich überhaupt keine Zeit, so viel zu lesen. Mensch. Und das Beste kommt jetzt noch. Du musst natürlich Teil dieser Kirche sein, um gerettet zu werden. Weil das ist die einzig wahre Kirche. So denken sie. Und sie glauben, dass du selber zu Gott wirst und irgendwann deinen eigenen Planeten hast. Lassen wir das so stehen. Beten wir dafür, dass Mormonen in unserem Umfeld das wahre Evangelium kennenlernen, gerettet werden und keine Götzen anbeten, um es ganz deutlich zu sagen, sondern den einen wahren Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die schlimmste Irrlehre von all den dreien, muss ich ganz ehrlich so sagen, ist der Arianismus. Geht auf Arius zurück. Arius war ein Bischof der frühen Kirche. Die frühe Kirche hat sich gezofft über unterschiedliche Dinge, über unterschiedliche Lehren. Sie waren aber sich klar, Arius ist echt drüber. Arius ist ein Irrlehrer. Er verkündigt einen falschen Gott. Warum? Der Arianismus, eine alte Irrlehre, einer der schlimmsten Irrlehren. Der Arianismus lehrt, dass die Gottheit des Sohnes und des Geistes keine Gottheit ist, sondern dass Jesus Christus nicht wirklich Gott ist wie der Vater und dass der Heilige Geist nicht wirklich Gott ist. Und das da, ihr Lieben, da, das ist nochmal eine Nummer heftiger als Modalismus und Tritheismus, um es ganz deutlich zu sagen. Das Neue Testament warnt davor, eindeutig. Und noch einmal, hier geht es nicht darum, Menschen zu degradieren. Hier geht es nicht darum, Sekten oder Gruppierungen zu degradieren. Hier geht es um den einen wahren Gott, den wir anbeten sollen. Gruppen, die heute den Arianismus vertreten, sind die sogenannten Zeugen Jehovas. Sagen, dass Jesus nicht der wahre Gott ist. Sie haben eine eigene Bibelübersetzung, wo sie die Bibel verschludern und wirklich grammatisch da irgendwelche Dinge sich zusammenreimen, um irgendwie die Gottheit des Sohnes zu verleugnen. Und selbst mit der Bibel der Zeugen Jehovas, mit der sogenannten Neuen Weltübersetzung, kannst du die Wahrheit der Gottheit Jesu belegen. Eine heftige Irrlehre. Leider sind Zeugen Jehovas keine Christen. Sie glauben nicht an das Evangelium. Und in dem Sinne, wenn jemand in so einem Zustand ist und das glaubt, ist er nicht gerettet. Es ist wie, als wäre jemand ein Moslem und ein Hinduist. Leider, es ist wirklich so. Und dasselbe gilt für die sogenannte Hebrew Roots Bewegung, Hebrew Roots Movement. Das sind Menschen, das ist keine einheitliche Organisation, es ist eine Bewegung, eine Denkströmung. Das sind Menschen, die zurück wollen zu den jüdischen Wurzeln des Glaubens. Das ist per se nicht falsch, das ist okay, das ist schön. Ja. Wir sollen auch das Alte Testament besser verstehen. Wir glauben an den einen Gott, die eine Bibel und so. Versteht mich nicht falsch. Aber die Hebrew Roots Bewegung geht zu weit. Sie lehrt ein falsches Evangelium. Sie lehrt, dass du die Tora halten musst, um gerettet zu werden. Das heißt, nicht aus Gnade wird der Mensch gerettet, sondern aus Gnade und. Und wer den Galaterbrief liest, der liest, dass Paulus sagt, also wenn ihr mit diesen ganzen Gesetzen anfangen wollt und die ganzen Feiertage halten wollt und wenn ihr euch beschneiden lasst, dann lasst euch gleich kastrieren. Warum sagt Paulus das? Weil er ganz deutlich sein will. Weil er sagen will, das ist ein falsches Evangelium. Wer das glaubt, ist nicht gerettet. Und ich war Teil von dieser Irrlehre, Hebrew Roots Bewegung in meiner Jugend. Ich war tatsächlich Teil davon, habe mir Predigten reingezogen. Ich war damals in einer Gemeinde, wo wenig gelehrt wurde, wo wenig biblische Wahrheit gelehrt wurde. Deswegen, Leute, es ist wichtig, es ist lebensnotwendig, Lehre. Und ich war in dieser Verirrung und Gott hat mich gerettet, wirklich. Aber das Schlimme ist, sie lehren nicht nur ein falsches Evangelium, sie verleugnen die Gottheit Jesu Christi. Sie verleugnen, dass Jesus Christus wirklich Gott ist, dass Jesus Christus wirklich im Fleisch gekommen ist. Sie sagen es, entweder ein Engel oder ein höheres Wesen. Nein, Jesus ist Jahwe. Er ist der lebendige Gott. Im Johannesevangelium sagt Jesus, ich bin. Da zitiert er Jahwe, die Bedeutung von dem Wort Jahwe. Er sagt, ich bin Jahwe. Also nicht ich, sondern Jesus. Ihr versteht mich. Mir kam noch diese Bibelstelle hier im zweiten Johannesbrief. Also diese Irrlehre, die gab es schon zu Zeiten des Neuen Testaments. Und hier heißt es, wer verleugnet im zweiten Johannesbrief, wer verleugnet, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, als der lebendige Gott, den sollen wir nicht mal grüßen. Warum? Weil wir uns isolieren sollen, weil wir irgendwie sagen, nein. Darum geht es nicht. Es geht hier darum, dass man deutlich ist, wer so etwas lehrt, der lehrt einen Götzen, der lehrt einen falschen Gott. Du kommst nur zu dem lebendigen Gott durch Jesus Christus. Wenn Jesus Christus nicht der lebendige Gott ist, dann bist du nicht gerettet. Weil nur durch Jesus kann man zum Heil kommen. Ihr Lieben, ich mache das so deutlich und das ist vielleicht ein bisschen hart, weil jeder hier rauskommen soll und verstehen soll, hey, das ist kein Ding, womit wir spielen. Hier geht es um gerettet sein oder nicht. Hier geht es darum, den wahren Gott anzubeten oder Götzen. Ganz einfach. Okay, ich hoffe, wir können das so annehmen. Ich weiß, die Predigt wird ein bisschen länger. Ich versuche, unter einer Stunde zu bleiben. Wie kann man die Trinität bildhaft erklären? Es gibt unterschiedliche Bilder, mit denen man versucht, die Dreieinheit zu erklären. Bekannt sind die Bilder mit den drei Aggregatzuständen. Wasser kann flüssig sein. Wasser kann gasförmig sein und Wasser kann auch fest sein, je nach Temperatur und ein Eisblock sein. Ich würde euch bitten, das sage ich in Liebe, und wer dieses Bild benutzt, ist nicht gleich ein Irrlehrer und so, aber dieses Bild kommuniziert tatsächlich etwas Falsches, weil Wasser zeigt sich mal gasförmig, mal flüssig, mal fest. Erinnert ihr euch, welche Irrlehre das ist? Das ist Modalismus. Bitte nicht benutzen das Bild, bitte nicht. Auch ein anderes bekanntes Bild ist, guck mal, ich bin eine Person und als Ronaldo kann ich gleichzeitig Ehemann, gleichzeitig Angestellter in der Kirche sein und gleichzeitig Teil vom Fußballverein sein. Eine Person, guck mal, drei unterschiedlich. Noch einmal, das ist Modalismus. Ja? Bitte nicht verwenden. Tatsächlich, wie willst du die Trinität bildhaft erklären, mit welcher Analogie? Es gibt keine gute Analogie. Es gibt keine gute. Ein Kleeblatt hat auch drei Blätter. Gott hat nicht drei Teile, ist der eine Gott. Es gibt einfach keine gute Analogie. Ich habe doch eine gefunden, wo man sagen könnte, okay, mir geht es darum, dass ihr das versteht, wie drei eins sein können. Ihr müsst das Bild nicht verwenden und es geht hier auch nicht um Bilder, sondern hier geht es darum, Wahrheiten zu verstehen. Also hier eine Analogie. Was seht ihr hier? Ihr seht drei Kreise, drei unterschiedliche Kreise, richtig? Der grüne ist nicht der rote Kreis, der rote ist nicht der blaue Kreis und so weiter. Mit der Trinität ist es so, dass die Personen tatsächlich unterschiedlich sind. Aber guck mal, bei der Trinität ist es so, dass sie zusammenkommen oder dass die Linien tatsächlich identisch auf einer Linie sind. Also die rote Linie ist auf der grünen Linie und die blaue Linie ist auf den Linien. Das heißt, was seht ihr hier? Es sind tatsächlich drei Linien. Ich war dabei, wie die Folie gemacht wurde. Es sind tatsächlich drei Linien. Aber was siehst du? Du siehst einen Kreis. Und so ist es mit der Dreieinigkeit ein Stück weit. Dieses Bild hinkt. Gott ist kein Bild. Und wir sollen uns kein Bild machen von Gott. Ganz klar. Und diese Analogie, diese Erklärung hinkt deswegen, weil Kreise keine Person sein können. Ist ja logisch, denke ich. Welche Auswirkungen hat die Wahrheit der Trinität? Liebe ist ewig. Wenn Gott eine Person ist, dann muss er jemanden machen, um zu lieben. Er muss irgendjemanden machen. Im Islam muss Allah Menschen schaffen. Im heutigen Judentum ist es so, dass Gott Menschen schaffen muss. Die Bibel lehrt, dass Gott ewig Liebe ist. Dass Gott die Liebe ist. Warum? Weil Vater, Sohn und Geist schon von Ewigkeit her waren. Die Liebe war immer. Bevor irgendetwas war, war Liebe. Ist das nicht krass? Die Liebe hat keinen Anfang und kein Ende. Da ist Liebe, Vater, Sohn und Geist. Liebe ist ewig. Wir sehen durch die Wahrheit der Trinität auch die Wichtigkeit von Einheit und Pluralität. Wenn wir davon ausgehen, dass es nur eine Person gibt, dann ist alles ein Einheitsbrei. Und wenn wir darüber nachdenken, dass wir Gott ähnlich gemacht sind, ja, dann sind wir alle wie so eine Uniform und jeder ist gleich und jeder ist was weiß ich wie. Aber so ist es nicht. Ja, wir haben eine Einheit. Ja, wir sind irgendwie gemeinsam unterwegs und doch gibt es eine Pluralität. Aber wenn wir drei Götter haben, dann macht jeder, was er will. Aber wir sind Gott ähnlich gemacht. Wir sind dafür geschaffen, Teil von einer Einheit zu sein. Eine Einheit in Pluralität. Kirche ist kein Einheitsbrei. Kirche ist dynamisch, wie Gott dynamisch ist. Der Heilige Geist gibt Gaben und jeder dient in Pluralität. Jeder so, wie er ist, aber als Einheit in einem Leib. Warum? Weil wir Gott ähnlich gemacht wurden. Und ihr Lieben, wir sind für Beziehung geschaffen. Überleg mal, Vater, Sohn und Geist. Gott ist dynamische Beziehung. Wenn du geboren wurdest, da wurdest du geboren nicht als irgendjemand, der im Wald geboren ist und keine Eltern hat oder sonst was, sondern du bist als jemand geboren, der hineingeboren wurde in ein Verhältnis zwischen Vater und Mutter. Du bist in eine Beziehung hineingeboren. Und ihr Lieben, wir gehören, ein Mensch ist ohne Beziehung nicht zu denken. Warum? Weil wir unserem Gott ähnlich gemacht sind. Deswegen ist Gemeinde und Kirche so wichtig. Glauben kann man nicht alleine leben. Das widerspricht allem. Du bist für eine Gemeinschaft da. Und guck mal, wie schön man von der Trinität auf Kleingruppen kommen kann. Ja? Beziehung ist wichtig. Sei Teil einer Kleingruppe. Warum? Weil du für Beziehung geschaffen wurdest, weil du deinem Gott ähnlich gemacht wurdest. Weil dein Gott ewig Beziehung ist, Liebe ist. Ich möchte schließen mit diesem Vers, den Jesus hier selber gesprochen hat und eine Einladung an jeden Menschen darstellt. Ja? Jesus sagt hier in Johannes 14, Vers 6 bis 4, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Ich möchte dich einladen, wenn du hier bist und sagst, boah, vielleicht bist du hier und du merkst, dir war das gar nicht so wichtig mit dem Wesen Gottes, dann komm zu Gott und sag, Gott, ich möchte das annehmen, ich möchte dich anbeten als der, der du bist, Vater, Sohn und Geist. Vielleicht bist du hier und bist einer Irrlehre aufgesessen. Modalismus, Tritheismus oder sogar Arianismus. Dann bitte ich dich im Namen des lebendigen Gottes, kehr um und bete den einen wahren Gott an. Denn nur der eine wahre Gott, Vater, Sohn und Geist, kann dich retten. Vielleicht bist du hier und hast dir noch nie Gedanken gemacht über Gott oder bist weit weg von Gott und seinen Wegen. Dann kann ich dir sagen, die Person des Heiligen Geistes ist hier. Und wir wissen, die Personen durchdringen sich. Also ist Vater, Sohn und Geist hier. Und Jesus Christus lädt dich durch sein Wort ein und sagt, komm, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer Jesus sieht, hat den Vater gesehen. Komm und gib dein Leben diesem Gott. Wir haben gehört, dass der Mensch Errettung braucht, dass der Mensch schuldig ist vor diesem Gott und es kann dich nur der wahre Gott retten. Und dieser wahre Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Hier haben wir das Kreuz. Und ist gestorben. Und wenn du bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist, der lebendige Gott, wenn du dich zu diesem Gott bekehrst, dann darf ich dir sagen, dass dieser Gott dich rettet. Und diesen Gott wollen wir anbeten. Bitte steht auf. Wir wollen diesen Gott anbeten, den einen wahren Gott, Vater, Sohn und Geist. Und wenn du hier bist und sagst, ich muss Buße tun, dann sag das Gott sofort und sag, Gott, ich nehme an, wer du bist, was dein Wort sagt. Und komm gerne zum Gebetsteam. Ich werde auch nachher beim Gebetsteam stehen. Und wenn du dir noch nicht sicher bist, dass du den einen wahren Gott anbetest und wirklich gerettet bist, dann komm zum Gebetsteam. Wir machen uns eins und beten, dass dieser Gott dich rettet. Und da, wo wir unsere Schuld bekennen und bekennen, dass wir Rettung brauchen, dort ist Gott treu und gerecht. Und er wird retten. Jetzt lade ich dich ein, wenn du magst, deine Hände auszustrecken zu diesem lebendigen Gott. Wir wollen ihn anbeten. Und lasst uns anbeten, den Vater, den Sohn, den Geist, eins auf dem Thron, den herrlichen Gott. Herr, dich beten wir an, lebendiger, einzig wahrer Gott. Du bist der eine wahre. Und dich ehren wir. Im Namen Jesu beten wir. Amen.